Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Sag mal, trägst du heute Brille?
Ja, ist eine Lesebrille. Also ich habe auch sonst eine Brille, für die weiß ich, aber ich trage
Linsen. Ja, ich hoffe, dass du diese Brille nur zum Lesen trägst, weil ich gehe mal schwer davon aus, dass die nicht anderen Leuten gezeigt wird.
Ja gut, wir nutzen die eher zu Hause hier. Also ich sage wir, weil das ist so eine Gemeinschaftsbrille. Ja, meine Frau und ich, wir teilen uns die Lesebrillen.
Ernsthaft?
Und Ja, wir haben überall im Haus haben wir Lesebrillen verteilt, weil wir die immer verlegen. Aber weil überall welche liegen, finden wir immer eine. So ja, wie Eichhörnchen ihre Nüsse im Garten vergraben, vergessen, wo die sind. Ja. Aber weil es alle Eichhörnchen machen, finden die immer eine Nuss.
Ja, weißt du, womit ich das mache?
Hä?
Mit Klobrillen.
Hier ist die 58. Ausgabe von Grundlos gute Laune. Im Kino läuft gerade ein Horrorfilm über eine Mumie und hier geht's heute um sowas Ähnliches, nämlich um die FDP. Außerdem machen wir was ganz Verrücktes mit führenden Köpfen des Politbetriebs. Wir nehmen sie beim Wort, eine Sprachanalyse am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und hier sind die beiden Saugroboter auf dem staubigen Teppich des Zeitgeschehens, Tobias Mann und Philipp Simon.
Ja, hey! Hallo zusammen!
Da sind wir wieder.
Ja, vielen Dank auch an unseren Ansager. Ja, ging schnell. War eine sehr schnelle Woche, fand ich.
Und was mir wirklich so in Erinnerung geblieben ist, von der letzten Folge, du wolltest doch so gerne etwas über Donald Trump reden und sagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe dir jetzt mal den Raum, um deine 7 Tage alte Geschichte Donald Trump nochmal zu erzählen.
Vielen Dank. Nee, aber in was für einer Rubrik könnte man besser über den Orang-Utan aus den USA sprechen, als beim Primaten-Ping-Pong?
Primaten-Ping-Pong.
So, dann erzähl mal.
Ja, nee, ich fand das einfach nur bemerkenswert.
Wobei, Entschuldigung, wenn ich dich direkt wieder unterbreche, ich weiß, es geht schon wieder los. Aber wenn du das erzählst, einfach nur für mich, auch für die Optik, könntest du dabei nochmal diese Lesebrille aufsetzen? Doch, bitte. Weil ich glaube, ich habe da ein anderes Verhältnis zu dir.
Ja, ich glaube nicht, so als, das, nicht als, das Beste. Dann.
Als ob ich einen Podcast mit jemand anderen machen würde.
Ach so, du hast da so eine Vorstellung, das ist gar nicht der Tobi. Genau. Sondern wir haben es hier mit einem Intellektuellen zu tun, der sie nicht mehr alle hat.
Willst du nicht nochmal die Brille aus?
Nein.
Ich fand sie ja auch nicht ganz unsexy.
Okay, komm, dann zieh ich sie nochmal auf. Ja, guck mal
so, jetzt erzählen wir was von Trump.
Aber es ist ein bisschen unfair. Wir müssten den Leuten ja eigentlich ein bisschen zeigen, wie diese Brille aussieht.
Nein,
ja.
Das auf gar keinen Fall zeigen den Leuten das, weil dann hagelt's irgendwie Anzeigen wegen visueller Belästigung. Nein.
Also wenn ihr die Brille sehen wollt, dann schreibt uns eine Nachricht an hallo@grundlosgutelaune.de. Ich glaube, ich ziehe die wieder aus. Wir müssen im Ernst
der
Lage
ein bisschen gerechnet. Ihr müsst euch einfach vorstellen, der Tobi sieht aus, als ob ein 4-Jähriger mit ADHS ihm mit Edding einen schwarzen Rand um die Augen gemalt hätte. Das ist das Design von der Brille. Aber Entschuldigung, ich schweige, Donald Trump, ja, bitte.
Oder ein älterer Herr, der seine Unterschrift gerade noch so hinzittert. Womit wir wieder bei Donald Trump sind. Ich versuche jetzt ganz viele Überleitungen zu finden, um zu meinem eigentlichen Thema zu kommen. Nein, du, ich wollte mit dir einfach mal über die kuriosen Vorgänge sprechen, dass Donald Trump es ja wirklich immer wieder schafft, die Realität so zu beugen, dass sie zu seinem Eindruck passt. Und wir alle stehen drum und denken, das stimmt doch gar nicht. Aber er steht da und ist felsenfest von all dem überzeugt. Die Straße von Hormus ist auf. Und dann ist sie wieder zu. Die Straße auf, zu, auf. Das ist keine Meerenge, das ist ein Rasensprenger, wenn du mich fragst. Ja, und der erzählt immer einen Krempel. Ich habe mir ja alle zusammengeschrieben, wo ich so das Gefühl habe, Trump zaubert, macht sich die Welt witte, wie sie ihm gefällt. Also Trump hat ja den Angriff auf den Iran mit dem Atomprogramm der Iraner gerechtfertigt, dass die USA letztes Jahr laut Trump komplett ausgelöscht hatten. Kaputt, tot, weg. Das jetzt aber laut Trumps eigener Aussage wieder gefährlicher ist denn je. Dann hat er internationale Unterstützung im Krieg angefordert, die USA natürlich nicht brauchen. Und wenn dann die Hilfe, die sie nicht brauchen, nicht kommt, ist Trump sauer, aber total souverän. Dann rühmt er sich mit einem Regimewechsel, der nie sein Hauptziel war und der eigentlich nicht wirklich stattgefunden hat. Und jetzt strebt er einen Deal mit dem Iran über das Atomprogramm an, den es vor seiner Amtszeit mal gab, den er aber abgeräumt hat und der jetzt, wenn er überhaupt nochmal kommt, vermutlich schlechter wird, als er vorher gewesen ist. Also, verstehst du diesen Mann noch, wie der wirklich sich noch vor die Kamera stellt und mit voller Überzeugung das alles vertritt?
Nein. Aber ich finde, es gibt eine interessante politische, globalpolitische Entwicklung. Dieser psychopathische, gefährliche Narzisst kommt ja offensichtlich bei den Iranern das erste Mal an seine Grenzen. Ja. Also es hat im Prinzip ein islamistisches Mullah-Regime gebraucht, um diesen Vollhonk
in die Knie zu zwingen.
Um ihn in die Knie zu, aber die, also, weil die stellen sich ja wirklich, man hat es damals ja schon mal bei den Zöllen mit China gemerkt, wo er sagte, jetzt mache ich 438% und haben die Chinesen gesagt, gut, machen wir 450, hat er gesagt, wir machen 550, haben die Chinesen gesagt, machen wir 600, hat er gesagt, ich mache 12.000, 3.000, haben die Chinesen gesagt, ist ja Quatsch, da kauft eh keiner mehr. Also da war, hat man ja das erste Mal gemerkt, dass er so ein bisschen an Grenzen kommt. Und ich finde das, was wir gerade da auch bei den Verhandlungen mit dem Iran, also er blockiert ein Schiff, die Einfahrt auch, dann hat er jetzt ein Schiff geentert und so, es geht ja immer so ein Hin und Her.
Ja.
Und ich glaube, diese islamistischen Mullahs, also von denen können wir im Bereich der situativen, sagen wir mal, im Bereich der klinischen Psychologie, kann man von denen auf jeden Fall noch, was Therapieansätze angeht, noch was lernen.
Oh, das sind Thesen, die hier rausgehen. Gut, man könnte allgemeiner formulieren, er hat so ein bisschen, also Trump hat ein bisschen Probleme mit Religion, weil er hat sich ja auch mit dem Papst auch noch angelegt.
Ja.
Ja, das war auch, wo er sagte, dieser Papst, weil Papst Leo sich ja geäußert hat für Frieden und dann sagte Trump, der Papst sei schwach und er sei eh nur seinetwegen im Amt. Und ich habe nur darauf gewartet, dass er Strafzölle gegen den Vatikan erhebt und dann irgendwie die Weltmarktpreise für Weihrauch durch die Decke gehen und für Messwein.
Ich hätte es ja anstelle des Papst anders gemacht.
Ja?
Ja, ich hätte ihm die Schweizer Garde geschickt. Die Schweizer Garde marschiert in Washington ein, entführt Trump aus dem Weißen Haus und bringt ihn da in diesem Gebäude unter, wo auch der Ratzinger seine letzten Stunden verbracht hat. Weißt du noch, dieses Castello?
Ja.
Castello Lambrusco oder wie das da hieß, da hätte ich den untergebracht.
Das heißt also, der Vatikan hält sich dann den Trump wie der Trump den Maduro.
So, und dann soll noch mal einer sagen, Religionen spielen heute keine Rolle mehr, weil die Islamisten halten ihn im Zaun und der Papst entführt ihn. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du nicht den Eindruck, dass sich der Trump wirklich bei den Iranern die Zähne ausbeißt?
Ja, doch,
weil er macht
klar.
Immer, ich zerstöre euch, dann, nee, sind doch irgendwie ganz nett, dann, wir verhandeln, dann sagt er immer, ja, wir verhandeln, die Verhandlungen laufen sehr gut, und dann sagen die, nee, mit uns verhandelt keiner. Ja. Also, das ist ja wirklich so eine, also, das hätte man, also, diese Form der Ansage hätte man sich ja eigentlich mal von demokratischen Staatsführern gewünscht. Am Ende müssen es irgendwelche durchgeknallten islamistischen Mullahs machen.
Was nehmen wir mit? Das
würde ich dir sagen, wir religiöse nehmen gar nichts mit. Nee, da nimmst du gar nichts mit. Alles, was Trump macht, ist verschwendete Lebenszeit von ein paar Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Das ist ja nur Grütze. Von den Brüdern kommt nur Grütze, da ist nur Grütze und das wird auch für immer und ewig Grütze bleiben. Jetzt hat er die Tage ja die nächste Ministerin irgendwie rausgeschmissen, weil die irgendwie auch Leute am Arbeitsplatz angetatscht hat und besoffen war und offensichtlich die ganze Familie das Ministerium sexuell belästigt hat. Das ist ja auch schön, wenn man als Familie nochmal so gemeinsame Hobbys für sich entdeckt. Ja, bei denen war es im Prinzip sexuelle Belästigung über WhatsApp-Nachrichten als Familiensport. Dieser ganze Laden Amerika, dieses Land, das ist so kaputt. Da kann man inzwischen ja fast schon sagen, dagegen sind die Mullahs im Iran ein hochentwickeltes zivilisatorisches Gebilde.
Und bei dem ganzen Kuddelmuddel in der Welt, Philipp, können wir aber doch froh sein, dass wir hier wenigstens eine deutsche Regierung haben, die rund läuft wie ein Hightech-Verbrenner.
Ja, aber einen Wunsch hätte ich noch.
Bitte.
Dass du mir diesen Satz nochmal mit deiner Lesebrille sagst.
Ach nee.
Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.steady.de/ggl. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
Zitatort.
So, Philipp, bevor wir uns aber der Regierungsarbeit zuwenden, möchte ich über eine Partei sprechen, von der ich bösartigerweise immer sage, dass sie eigentlich nur noch für Archäologen interessant ist, nämlich die FDP. Mhm. Wie recht ich mit dieser Aussage hatte, das konnte ich damals, als ich das erste Mal gesagt habe, nicht wissen, weil sie haben jetzt ja tatsächlich den Kupiki ausgegraben, mit kleinen Pinselchen freigelegt, wie in der Grube Messel.
Frisches
haben
Blut.
Sie ihn, haben sie ihn freigelegt. Weißt du, andere Parteien suchen einen Hoffnungsträger, die FDP sucht Zeitzeugen. Aber es gibt ja noch einen anderen Kandidaten. Und dieser Mann heißt Henning Höhne.
Warte also mal ganz kurz, wenn ich dich mal ganz kurz in diesem, ich merke ja energetisch, du fängst schon FDP, da fängt der Tobi immer innerlich an zu galoppieren.
Ja.
Also vermute ich das richtig, dass du dich heute mit der Zukunft und der Perspektive der FDP auseinandersetzen willst, nachdem Wolfgang Kubicki medienstark sein Comeback angekündigt hat, möchtest du quasi auch noch heißes Öl in diese Fritteuse schütten?
Naja, also eher ranziges Öl in die lauwarme Fritteuse reinfließen lassen. Ne? Also darum geht's natürlich.
Also du machst heute in diesem Podcast Zukunftsthema FDP.
Ja, genau.
Ja, bin ich froh. Gut.
Ich wollte mal was machen, wo man mal eine Perspektive noch sieht. Oder wir gucken mal, ob man das eine Perspektive sieht. Das ist das besonders Interessante. Die Perspektive für die FDP ist jetzt, also wir haben es zu tun mit Wolfgang Kubicki. Ja, bekannt. Henning Höhne. Nicht ganz so bekannt. Der ist der Vorsitzende der FDP Nordrhein-Westfalen und seit Mai 2025 außerdem stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei. Philipp, kanntest du Henning Höhne vorher schon? Ist er dir schon mal irgendwo über die Füße
Selbstverständlich.
Gefallen? Selbstverständlich.
Ja? Ja, bei dir auf der letzten Geburtstagsfeier.
Das ist eine Frechheit.
Nein, das sind wieder diese ganz alten blöden Klischees. Nein, noch nie von ihm gehört.
Jetzt im Ernst nicht, sag mal ganz ehrlich.
Nein, nie also, davon gehört, nein.
Ja, also mir war er auch gänzlich unbekannt, aber auf jeden Fall Wolfgang Kubicki und Henning Höhne, die kämpfen jetzt um den Vorsitz der FDP. Und, das darf man nicht vergessen, ums blanke Überleben. Weil das greift ja bei der FDP gerade ineinander. Suche nach neuem Vorsitz und nach neuem Lebenssaft, wenn da noch irgendwo was ist. Glaubst du, dass die FDP noch eine Chance hat, wieder auf die Beine zu kommen?
Überhaupt nicht. Also grundsätzlich glaube ich, dass diese ganzen liberalen Ansätze, die den Kern dieser Partei mal ausgemacht haben, natürlich heute umso mehr noch eine Berechtigung haben. Und es gab durchaus positive Beispiele in der FDP. Ich sage nur Vorratsdatenspeicherung. War FDP immer an vorderster Front zu sagen, auf gar keinen Fall. Also es gibt ja durchaus diese urliberalen Ansätze, auch die Politik, die Genscher damals mitgestaltet hat, das hatte ja alles Hand und Fuß. Nur das große Problem ist, dass die FDP sich leider während Christian Lindner zu einer Ein-Personen-Partei hat schrumpfen lassen. Er hat damit auch die Partei ruiniert und vor allen Dingen auch den Kern der Partei. Und jetzt zu glauben, dass jemand wie Wolfgang Kubicki, der einmal in der Woche bei News rumhängt, und irgendwie jetzt kurz vor rechtsradikal seine Inhalte in die Welt furzt, dass das jetzt den liberalen Geist wecken soll. Also,
Naja gut, das war jetzt deine Vergangenheitsanalyse.
Wie ist denn deine?
Nee, interessanter ist ja nicht, wie meine Vergangenheitsanalyse der FDP ist, sondern wie die Vergangenheitsanalyse der neuen potenziellen Hoffnungsträger Kubicki und Höhne aussieht. Und die waren nun beide beim Podcast Machtwechsel zu Gast. Das ist der Podcast von Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander. Und da sind die ins Duell miteinander gegangen, Kubicki und Höhne. Und die haben auch eine Analyse gemacht.
Und waren beide gleichzeitig da.
Beide gleichzeitig.
Beide
saßen
gleichzeitig.
Im Rededuell da und wurden beide gleichzeitig gefragt. Und es sind tatsächlich Unterschiede aufgetaucht. Hier hören wir mal die Vergangenheitsanalyse von Wolfgang Kubicki.
Wir haben bedauerlicherweise nicht dem Eindruck entgegengewirkt oder entgegenwirken können, auch aufgrund unserer mangelnden Kommunikationsmacht, die wir haben, dass Vorstellungen von Annalena Baerbock, was die feministische Außenpolitik angeht, oder Vorstellungen von Robert Habeck, was auch sein Prinzip von Freiheit angeht, nämlich, dass man Freiheit auch durch Verbote sichern kann, dass das nicht mit liberalen Grundsätzen in Übereinstimmung steht und dass wir auf jeden Fall sagen müssen, wir sind zwar in einer Koalition, haben uns auch einen Vertrag verständigt, aber wir halten bestimmte Positionen unserer Koalitionspartner für grundfalsch. Und das muss man ja auch gelegentlich immer dokumentieren. Das haben wir versäumt und deshalb ist der Eindruck entstanden, wir seien sozusagen der Mehrheitsbeschaffer für rot-grüne Politik.
Das ist ja, der Typ ist ja... Das ist ja, das hat ja schon Trumpsche Ausmaße, der Realitätsverlust. Die Grünen sind schon, und vor allen Dingen, an unserer mangelnden Kommunikationsmacht.
Ja.
Die saßen während der Ampelzeit in jeder Talkshow zweimal die Woche. Kubicki hat überall reingebrüllt. Der war bei Orden wieder den tierischen Ernst, hat da seinen Blödsinn erzählt. Christian Lindner hat jeden Tag das Land mit seinen unnützen Gedanken belästigt. Also davon zu reden, irgendwie, sie hätten keine Kommunikationsmacht und am Ende sind es Annalena Baerbock und Robert Habeck schuld, dass die FDP ihre Inhalte nie auf die Strecke kriegt.
Ja, aber also ich meine, es ist ja fast eine Frechheit zu sagen.
Aber ganz ehrlich, hat denn da niemand unterbrochen?
Nee, erstmal nicht. Also, weil er sagt ja jetzt hier, sie hätten das gar nicht dokumentieren können. Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, haben die ständig dokumentiert, wie scheiße sie alles finden, was da beschlossen wird.
Das
war ja eigentlich das Problem, dass die FDP nur als Störfeuer wahrgenommen worden ist.
Ja, vor allen Dingen, Tobi, nicht mal nur als Störfeuer, sondern sie haben ja faktisch auch permanent Sachen ausgebremst und gestoppt.
Ja, na klar.
Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch auf EU-Ebene haben sie ja permanent Gesetzesvorhaben und Dinge blockiert.
German Vote, die ist ja entstanden, weil die FDP sich nicht ausgekäst hat oder dagegen war. Und weißt du, wer jetzt hier aber Kubicki widerspricht?
Ja.
Achtung, der Höhne.
Wolfgang, aber wir haben das doch nicht versäumt, das zu dokumentieren. Wir haben doch nicht versäumt, die Widersprüche in der Ampelkoalition zu dokumentieren. Also der Streit war doch der entsprechende Ausdruck genau dessen. Ich glaube, wir waren dann zivil sowohl als auch. Wir haben ständig dokumentiert, dass wir damit nicht einverstanden sind und sind aber trotzdem dann drin geblieben. Dann muss ich mich entscheiden. Aber wenn ich über mehrere Jahre dokumentiere, eigentlich bin ich mit ganz viel nicht einverstanden, eigentlich vertraue ich denen auch nicht, dann wirke ich mit so einem sowohl als auch nach außen hin. Und das ist dann politisch entsprechend tödlich.
Und das fand ich jetzt auch so, der ist so ganz knapp dran vorbeigeschrammt, wirklich den Kern zu treffen. Weil,
findest du?
Ja, weil er hat ja was Wahres gesagt. Wir haben ja ständig dokumentiert, wir finden das scheiße. Aber dann hat er gesagt, dann hätten wir aber rausgehen müssen. So, und ist das für eine Partei die richtige Strategie,
ja,
immer aufzugeben?
Nee, nicht immer aufzugeben, aber das ist ja, also zum Ersten möchte ich einmal festhalten, vorher noch nicht gehört, den Mann, noch nicht mitgekriegt. Klingt ja fast wie eine besonnene, vernünftige Stimme. Fragt man sich natürlich, was will der in der FDP? Aber also schon mal, also ich fand die Analyse jetzt sehr gut und er hat den Ball, glaube ich, an der Stelle eher in die Richtung gespielt, so nochmal als, nicht Vorwurf, aber als Anmerkung auch Richtung Kubicki, wenn ihr denn das alles so scheiße gefunden habt, warum habt ihr es dann so lange mitgezogen? So würde ich es jetzt interpretieren.
Ja, das wurde in dem Dialog auch noch weiter dann besprochen, drinbleiben.
Und wie ist es dann weitergegangen?
Ja, es ist so ein bisschen im Ungefähren geblieben, weil letztlich ist die FDP, ja, wir erinnern uns alle, damals Christian Lindner, lieber nicht regieren als schlecht regieren, erstmal nicht reingegangen.
Dann hat er schlecht regiert.
Und jetzt hat er schlecht regiert und dann kann man jetzt sagen, okay, wir hätten früher rausgehen müssen. Nun, dann steht natürlich so eine Partei am Ende da als, einerseits wollen wir nicht, wenn wir sehen, es könnte schwierig werden und andererseits, wenn es schwierig wird, gehen wir.
Ja, aber das war ja genau, aber entschuldige, das meine ich mit, diese Partei ist auf Christian Lindner zugeschnitten worden. Das war ja genau das Problem von Christian Lindner. Der hat immer eine große Klappe gehabt, aber immer wenn es darum ging, sich an den Tisch zu setzen und zu arbeiten, hat er sich ja zurückgezogen. Das macht er ja bis heute so.
Gut, aber jetzt, komm, ja. Lindner ist weg. Vergangenheit ist Vergangenheit. Lass uns doch mal gucken. Was für eine Erzählung möchten denn sowohl Höhne als auch Kubicki transportieren, um den Wählerinnen und Wählern zu zeigen, FDP wirkt, FDP ist gut. Das ist doch nochmal eine Option. Freunde, 5%-Hürde, juhu, das schaffen wir. Und jetzt kommt erstmal die Erzählung, die der Herr Höhne für die FDP hat, für die Zukunft.
Ich glaube, wir sollten lebenspraktischer erzählen, was liberale Politik bedeutet. Mir ist zum Beispiel extrem wichtig das Aufstiegsversprechen. Und ich finde, das haben wir in den letzten Jahren als FDP vernachlässigt. Da waren wir zum Beispiel bei den Wahlkämpfen, egal ob Bund oder Länder, 2017, 2018, sehr viel stärker, deutlich zu machen, ja, wir stehen zum Leistungsprinzip und für uns ist auch vollkommen klar, wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet, das muss sich immer lohnen. Aber Voraussetzung dafür ist, dass der Staat auch dafür sorgt, dass Aufstieg durch Bildung und durch Leistung auch wirklich möglich ist. Da geht es um Bildung und Ausbildung, da geht es aber auch um Steuerpolitik und um Entlastung. Sie kennen auch die Berechnungen und die Grafiken, an denen man sieht, so Familien mit zwei Kindern, ob die zweieinhalb oder oder 5,5 im Monat brutto verdienen. Das macht netto fast keinen Unterschied durch Steuerprogression, durch Wohngeld und Co. Da wurde ein wirklich leistungsfeindliches System geschaffen, ein Sozialstaat, der sich selbst genug ist an vielen Stellen, der aber eben überhaupt gar keine Leistungsanreize mehr setzt. Und das plastisch zu machen an greifbaren Beispielen und da eben aufzuzeigen, warum es einen braucht, der den Mut hat, an diesen Sozialstaat ranzugehen, warum es einen braucht, der den Leuten das auch wieder zutraut, da mehr zu tun. Das ist eine Erzählung, ein Narrativ, was eins für die FDP ist.
Findest du, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist, was er da eben gerade geäußert Nein. hat?
Er hat gerade das erzählt, was alle erzählen. Ja. Nämlich Leistung muss sich lohnen.
Der arbeitet, muss mehr haben als der nicht arbeitet. Das sind
genau,
alles Phrasen,
aber was man ihm jetzt schon zugute halten muss, ist, dass das natürlich eine Erzählung ist, die man so früher nicht unbedingt nativ bei der SPD oder den Grünen angesiedelt hätte.
Das heißt, sie wären das Original dann in dem Fall?
Sie wären das Original. Also bisher, finde ich, sagte er Sachen, wo man sagt, also guck mal, die FDP versucht es mal mit Inhalten. Wobei, wir werden sicherlich ja noch Kubicki hören, der dafür sorgen wird, dass man da schnell wieder vergisst. Also, kannst du das, was er da so gesagt hat, ohne jetzt die Position direkt teilen zu müssen, aber inhaltlich kann man das doch schon auch als FDP-Position so unterschreiben, oder?
Also
Steuern senken sind doch eigentlich die klassischen Themen.
Ja, und damit tue ich mir halt schwer. Also, weil das ist ja jetzt ja alles nichts Neues. Das ist ja der berühmte alte Wein, noch nicht mal im neuen Schlauch, sondern im abgegrabbelten.
Ja,
also,
aber es
so richtig jetzt, dass du spürst, hier ist eine neue Idee,
naja,
das habe ich jetzt nicht.
Ja. Nee, aber es ist natürlich inhaltlich schon ein gigantischer Unterschied zu dem, was Wolfgang Kubicki im Moment macht, der dann über Ausländer spricht, über Doppelstaatler, über Leute, die man abschieben muss. Also während da besinnt sich ja offensichtlich einer auf liberale Grundprinzipien, während Wolfgang Kubicki so eine Art Copykill der AfD machen will.
Ja, also wir haben eben den Höhne gehört bei Gabor Steingart beim Pioneer. Jetzt hören wir Wolfgang Kubicki bei Welt TV, der seine große FDP-Erzählung zum Besten gibt.
Es wird Zeit, dass das Parlament sich wieder sozusagen seine verfassungsrechtliche Stellung zurückerobert. Nicht die Regierung entscheidet, was passiert, sondern das Parlament entscheidet, was passiert. Wenn wir nur die Regierung bräuchten, können wir das Parlament abschaffen und auch die Demokratie abschaffen. Nein, es geht darum, Gedankengut wieder in der Bevölkerung zu verankern, klar zu machen, dass Menschen sich anstrengen müssen, wenn sie was erleben wollen, klar zu machen, dass sie eine Perspektive haben, wenn sie auf ihre eigenen Kräfte vertrauen und nicht darauf warten, dass ihnen irgendjemand sagt, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Ich darf das bei Welt TV ja gerne sagen. Ich bin ein unglaublicher Anhänger des Morgenmagazins. Wenn ich aufwache, ist das die erste Geschichte, die ich anschalte. Ich bin nach 10 Minuten auf Betriebstemperatur, weil ich mich dauernd frage, wie kommen Leute, die ja im Studio sitzen, dazu, mir zu erklären, was ich essen, trinken oder anziehen soll. Das können Menschen in Deutschland selbst entscheiden. Sie dürfen auch alle selbst wählen. Mehr als 90% wählen leider nicht die FDP und trotzdem kommen wir nicht auf die Idee, dass sie in ein Erziehungslager kommen müssen, um demokratische Strukturen kennenzulernen. Also die Leute können es selbst entscheiden und wir sollten sie auch selbst machen lassen. Wir brauchen keine Bevormundung, wir brauchen keine Therapeuten.
Also irgendjemand sollte Wolfgang Kubicki jetzt mal erklären, dass er gerade in Alter kommt, wo es natürlich so sein wird, dass ihm Leute wieder sagen werden, was er anzieht und was er isst. Ja, und gerade bei dem Weißweinkonsum, den er sich hinter die Binde gab, wird das auch mit der Altersdemenz relativ schnell gehen. Das ist aber natürlich diese völlig bescheuerte Erzählung des bevormundenden Staats und dass wir sind nicht mehr frei. Aber das ist die Erzählung, die im Moment in einem, sagen wir mal, Wählerbecken greift und haftet, an dem er sich offensichtlich bedienen will. Weil es scheint ja so, dass Apotheker ihn wohl nicht mehr wählen.
Dann könnte man festhalten, dass Kubicki eher so, mal ganz grob gesprochen, am rechten Rand fischt, wohingegen Höhne eher so ein bisschen Richtung Unternehmer, Startup, es muss jetzt vorangehen, so in diesem Becken zu fischen sucht. Und jetzt ist die Frage, wo ist das Fußbecken, durch das beide Wählergruppen gelaufen sind?
Das habe ich nicht verstanden, aber es klang ungemein intelligent.
Naja, wenn du zwei Becken hast, einmal das rechte Becken, einmal dieses Startup-Becken, müssen die ja erstmal, um sich die Füße zu desinfizieren, durchs gleiche Fußbecken. Und das wäre ja so die Schnittmenge zwischen Kubicki und Höhne.
Ja, aber die Frage ist, was machen wir mit der Pfütze?
Ja. Du, bei der FDP, vielleicht findet sich ein Markt dafür. Und der regelt das am Ende des Tages. Ja, aber es ist schon drastisch der Unterschied, oder? Also wenn du auf der einen Seite jetzt diesen Höhner hast, der sich zumindest um eine, ja,
positive... Sagen wir es doch, der eine bemüht sich um politische Inhalte und der andere versucht es mit billigem Populismus aus der untersten Schublade.
Guckst du Morgenmagazin?
Ich gucke Morgenmagazin, nee.
Weil mich würde mal interessieren, im Morgenmagazin, ob es wirklich da so ein Diktat gibt, dass die Nein. Moderatorinnen und Moderatoren sagen, zieht bitte heute diese Schuhe an und dann macht euch anschließend einen Salat.
Aber du musst überlegen, der Kubicki sitzt da, irgendwie liegt er morgens halb zugesoffen noch im Bett. Dann kriegt er wieder nur mit halbem Ohr mit, was da läuft. Dann kocht da einer irgendwie.
Rohkost.
Genau, oder da steht irgendjemand von einer anderen Partei, dann hört er wieder nur halb zu. Dann, weißt du, der ist ja jetzt auch im Alter, der muss alle 5 Minuten aufs Klo. Das heißt, der kriegt ja dann gar nicht mit, was dazwischen geredet wurde. Und dann bewegt er sich natürlich auch im Moment sehr bewusst in Kreisen, die jeden Tag sagen, du darfst ja gar nicht mehr sagen, was du denkst. Und dann rennt ein Kubicki halt los und sagt jeden Tag, was er denkt.
Ja, und zwar tut er das ja natürlich auf den Kanälen, wo er immer auch wieder zu Gast ist. Also er ist ja dauerpräsent bei Welt TV, ständig irgendwie als Gesprächspartner bei News, wie du auch schon erwähnt hast. Und Henning Höhne, der hat ja auch in dem Gespräch mit Robin Alexander beim Machtwechsel, hat er gesagt, dass er die Linken bewundert. Also nicht für die Inhalte, sondern dafür, wie sie vor allem auch Social Media betreiben. Und da sei ja die FDP mal Avantgarde gewesen. Wann diese Zeit gewesen sein soll, weiß ich persönlich nicht. Aber auf jeden Fall hören wir jetzt mal den Henning Höhne, was er so auf Social Media macht, um bei der jungen Zielgruppe anzukommen.
Wer glaubt, ein Wechsel bei Personen oder Tonreiche aus, der hat die Lage nicht verstanden. Unser Fundament ist in Gefahr. Die FDP wird aktuell nicht vermisst. Um das zu ändern, brauchen wir einen klaren Kompass. Erstens, Deutschland hat international eine wichtige Rolle, weil es wirtschaftlich stark ist. In einer Welt der Großmächte müssen wir für unsere Werte stehen. Für die transatlantische Freundschaft und das Existenzrecht Israels. Und gegen die imperialistischen Träume von Xi und Putin. Aber ohne wirtschaftliche Stärke können wir unsere Freiheit nicht verteidigen. Dafür braucht es Reformen, Abgaben und Steuern runter, Aufstiegschancen rauf. Zweitens, Haltung und Werte leiten uns und nicht der Abstand oder die Nähe zu anderen. Die FDP braucht eine Strategie mit langfristiger Erzählung, kein tagespolitisches Aufsichtfahren. Wir sollten nicht nach links oder nach rechts gucken, auch nicht zurück, sondern nach vorn. Wir setzen nicht zuerst auf den Staat, der immer fetter wird und Freiheit damit erdrückt. Wir setzen auf Eigenverantwortung. Unsere Botschaft ist, wir glauben an dich und an die Kraft der Marktwirtschaft. Drittens, wir müssen wieder erzählen, wie unser Land in 30 Jahren aussehen soll. Der Krebs wird durch KI, Medizin und Forschung besiegt. Der Kapitalmarkt wird unsere Sozialsysteme stabilisieren. Junge Leute werden sich ein Eigenheim bauen. Durch das Land werden Magnetschwebebahnen fahren. Und ja, es wird ein einfaches, niedriges und gerechtes Steuersystem geben, ohne Erbschaftssteuer. Freiheit ist ein Lebensgefühl. Und nur wenn wir dieses Gefühl wieder haben, können wir andere dafür begeistern. Schaffen wir einen personellen Neuanfang. Dafür kandidiere ich als Bundesvorsitzender der Freien Demokraten.
Bist du bewegt?
Ja, ich finde, das ist solide politische Werbearbeit.
Ja, aber alles, es ist doch, du kannst du doch abhaken.
Ja, das aber
sind alles die Sprechpunkte.
Ja, ich verstehe dich ja, aber du musst doch jetzt einfach immer daneben den Kubicki sehen.
Also
der die ganze Zeit durch die Gegend rennt und sagt, man muss jeden Politiker wieder Schwachkopf nennen, das ist mein Ziel, Schwachkopf muss man sagen. Der rennt halt, das sind die beiden Möglichkeiten und da entscheide ich mich natürlich immer für Henning Höhne, oder nicht?
Ja.
Findest du, aber jetzt sag mir doch mal, wen würdest du bei der FDP an der Spitze sehen und was sind die Inhalte, die du dir in einer idealen Welt von der FDP dann als politische Kraft versprechen würdest oder wünschen würdest?
Ich würde mir wünschen, dass die FDP Politikfelder besetzt, wo noch nicht alle hocken. Also sprich Bürgerrechte, Datenschutz, digitale Strukturen, das sind alles Sachen, die liegen brach. Das macht ansonsten keine Partei kompetent. Wenn ich so eine kleine Partei bin, nutzt es doch nichts, wenn ich auf die Felder gehe, wo alle rummachen, die sich für die Mitte und wir machen für alle und wir sind die großen Volksparteien. Das nutzt doch nichts. Da muss ich mich spezialisieren. Und das ist etwas, was die FDP in diesem Falle jetzt hier, zumindest mit dem, was ich bisher gehört habe, nicht tut. Weder bei Kubicki noch bei Höhne. Das ist keine Spezialisierung, sondern das ist ein Hingehen da, wo alle schon sind. Und das halte ich für eine falsche Strategie.
Sehr gut in der Analyse.
Oh, danke.
Eben dieses, dass sie wieder diese Themen besetzen, die da brach liegen. Und zwar diese eigentlich ja urliberalen Themen.
Ja.
Das ist, ja. Aber dann bleibt ja am Ende nur eins übrig.
Was denn?
Ja, du musst es machen. Nein, aber es ist doch wirklich, mich würde wirklich mal interessieren, wie ein FDP-Ortsverband auf deinen Vorschlag reagiert. Und man spielt quasi neutral mal den Vorschlag von Kubicki vor. Weil der zieht die Partei ja in eine komplett andere Richtung. Und du hast da ja eine sehr treffende Analyse gehabt.
Du, wir stellen das einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung. Wenn ihr Liberale kennt, aktiv oder inaktiv, spiel dir nochmal die Passage vor und sag mal, was sie davon halten. Schreibt's uns. Wie sehen die Chancen aus für Höhne und Kubicki? Das ist natürlich eine schwere Frage, die wir beide vermutlich nicht so richtig beantworten können.
Also,
weil
ich, doch, ich würde sagen, wenn die FDP wirklich, also der Kern der Partei wirklich noch an den liberalen Ansätzen und Zielen hängt und die von Christian Lindner nicht komplett verblödet worden sind, dann müssen die sich natürlich für einen jungen Mann entscheiden, der noch halbwegs liberale Ziele vertritt. Also Henning Höhne müsste dort Partei, weil ich sag mal, Kubicki, es hat er ja, glaube ich, auch selber schon so formuliert, Kubicki ist ja nicht die Zukunft der Partei. Kubicki ist die Vergangenheit einer Eckkneipe.
Weißt du, wer dir da widersprechen würde?
Kubicki.
Ja, weil der hat, ja, ist nämlich auch noch auf die Chancen angesprochen worden.
Wenn Sie jetzt sich das Echo in Ihrer eigenen Partei ansehen, wie groß sind die Chancen, dass Sie dann die Wahl gegen den NRW-FDP-Landeschef Henning Höhne auf dem Parteitag im Mai gewinnen?
Ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Sie müssten Henning Höhne fragen, wie groß er seine Chancen einschätzt, auf dem Parteitag zu gewinnen. Ich mache meiner Partei ein Angebot, schnell wieder politisch bedeutend zu werden. Wenn das Angebot nicht angenommen wird, muss ich es akzeptieren. Und dann schauen wir uns an, was passiert. Also ich habe lange gute Erfahrungen. Ich kann auf Wahlerfolge hinweisen. Ich gehöre zu den bekanntesten Politikern der FDP deutschlandweit, genieße auch eine gewisse Popularität. Und ich will keinen Neuanfang der FDP, sondern einen Durchstarten. Wir haben uns viel zu lange schon mit uns selbst beschäftigt. Darauf warten die Menschen nicht. Sie warten auf Antworten und auf Durchsetzungsfähigkeit. Und das werde ich auch deutlich machen auf dem Parteitag und darüber hinaus.
Wir bleiben gespannt.
Manöverkritik.
Philipp.
Ja.
Wir haben Post gekriegt.
Nein.
Und zwar hast du dich doch letzte Woche geäußert wegen eines Schwindelgefühls, das dich heimgesucht hat.
Ja.
Und Silke hat einen Tipp geschrieben. Und zwar, setz dich mit den Beinen im rechten Winkel auf die Bettkante, dreh den Kopf 45 Grad zur Seite und schau hoch. Dann schmeißt du dich auf die rechte Seite, bleibst 30 Sekunden liegen und schmeißt dich dann auf die linke Seite und bleibst auch 30 Sekunden liegen. Und dann noch auf den Rücken, auch 30 Sekunden. Und das Ganze machst du dann noch mit dem Kopf zur anderen Seite. Und mit schmeißen meinst du richtig schmeißen. Ja. Dadurch kommen diese Steine im Ohr wieder an die richtige Position. Das Ganze zweimal am Tag. Kann sein, dass dir dabei schlecht wird. Das ist normal, aber weitermachen, bis besser wird.
Ja, ich kenne das Manöver und trotzdem danke, liebe Silke, und hab das natürlich auch gemacht und hab mich quasi wie ein Durchgeknallter durch die Betten geschmissen.
Hat's geklappt? Hat's genutzt?
Es ist besser geworden. Ob's jetzt nur mit dem Schmeißen zu tun hat, weiß ich nicht, aber es ist besser geworden.
Gut.
Aber es ist wirklich, also saublöd. Es ist wirklich, man fühlt sich Kubicki im Kopf.
Dann haben wir noch eine Mail bekommen von, ich soll ihn Ingo oder Karl Theodor nennen. Er möchte mit seinem richtigen Namen nicht genannt werden. Und der Ingo, sag ich jetzt mal, schreibt uns, soweit ich das bisher verstanden habe, ist hierzulande sowas wie ein Eid etwas, was richtig ernst genommen werden sollte oder sogar muss. Ein Meineid ist ein Verbrechen und wird in Deutschland mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bestraft. Katharina Reiche hat zum Amtsantritt nun folgenden Eid geschworen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widme, seinen Nutzen mehre, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Jetzt habe ich Fragen, schreibt er. Gut, das lassen wir einfach mal so im Raum stehen.
Die Fragen haben wir alle. Also ich kann wirklich allen die Bundestagsdebatte vom 9. März 2012, die findet man auf bundestag.de, da gibt's eine Mediathek, da kann man nach Datum suchen, muss man so ein bisschen durchscrollen. Das war einer von 30 Tagesordnungspunkten, die es da an dem Tag im Bundestag gab. Und ich kann allen empfehlen, sich diese Bundestagsdebatte mal anzugucken, einmal aufgrund der Position, die Reiche damals schon gehabt hat und die sie heute immer noch umsetzt. Zweitens einfach, um auch nochmal zu sehen, was waren damals die Positionen der SPD, CDU und Grünen. Das ist in dem Kontext auch nochmal sehr spannend. Und drittens einfach, weil es sicherlich mehr Sinn macht, als das Morgenmagazin zu gucken.
Ja, wo man wieder gesagt bekommt, was für Schuhe man tragen soll.
Ja.
Ja, und wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Und wir haben noch eine ganz liebe Speakpipe bekommen von einer Hörerin.
Hallo ihr zwei, ich muss sagen, es gefällt mir immer wieder gut von euch zu hören. Leider kann ich euch finanziell nicht unterstützen, da ich von meiner Rente leben muss. Aber es macht immer wieder Spaß. Nur manchmal bin ich auch ein bisschen genervt von dem, was ihr da von euch, nicht von euch, sondern was weiß ich, von dieser Reiche oder sowas. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich dann kotzen möchte. Na gut.
Ja, vielen Dank
für das Feedback. Vielen Dank. Und um das vielleicht an der Stelle auch nochmal klar zu formulieren. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns mit einem Abo unterstützt, aber es besteht auch kein Zwang und niemand muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn er das nicht macht oder wenn er sich auch einfach nicht leisten kann, sondern die Idee ist, dieser Podcast soll für alle erreichbar sein und diejenigen, die die finanzielle Möglichkeit haben und Lust haben, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns mit einem Abo unterstützt. Aber an all diejenigen, die diese Möglichkeit nicht haben, ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, es besteht dazu kein Zwang, sondern es ist ein völlig freiwilliger Schritt. Auch wenn Wolfgang Kubicki diese Freiheit in dieser Welt so nicht mehr kennt, bei uns gilt sie noch. Ihr macht das, was ihr könnt und wollt. Und wenn es nicht geht, dann ist auch gut.
Unser Hauptziel ist es, dass ihr das bekommt, was draufsteht. Nämlich grundlos gute Laune.
Und wenn ihr das mal live erleben wollt, dann könnt ihr das. Wir sind nämlich auch live unterwegs und zwar mit diesem wunderschönen Podcast am 5.6.2026 in Krefeld in der Kulturfabrik und am 22.9.2026 im September, also in Hamburg im St. Pauli Theater. Und dann gibt's auch im zweiten Halbjahr noch ein paar andere Termine. Und alle Infos dazu findet ihr auf grundlosgutelaune.de. Da gibt's Tickets, Abos, alles, was das Herz begehrt.
Zitat.
Mein lieber Tobi.
Ja, Philipp.
Wir leben in einer Zeit, wo für uns alle große Veränderungen auf uns zukommen. Und diese Veränderungen, die uns auch in dieser Gesellschaft erwarten, die bringt niemand so gut auf den Punkt wie Carsten Linnemann.
Jeder muss einen Beitrag leisten. Jeder in Deutschland. Die Menschen müssen das Gefühl haben, ja, es gibt auch hier und da Einschnitte, aber es geht gerecht zu. Mhm. Und nicht, dass eine Gruppe Schmerzen zugeführt wird und die eine Gruppe profitiert noch. Das geht nicht. Und wir müssen natürlich eine Geschichte erzählen, warum wir das machen.
War das dein Plädoyer für die Vermögensteuer?
Ja. Ist aber schön, oder? Also wir, ja. Ich finde vor allen Dingen diesen letzten, vor allen Dingen müssen wir eine Geschichte erzählen, warum wir das machen. Also wenn wir den Leuten schon Schmerzen zuführen, müssen wir denen ja auch sagen, warum. Aber das ist so ein Spirit und das hat mich in den letzten Wochen, hat mich eins sehr beschäftigt. Wir beschäftigen uns ja hier immer sehr mit der Sprache von Politikern.
Ja.
Und mir sind jetzt drei Sprachtechniken, drei Sorten von Politikersprech ins Auge gestochen, okay, die ich heute mir mal angucken möchte. Und da fangen wir mal mit Carsten Linnemann, den du ja, glaube ich, auch sehr verehrst, oder?
Total. Das ist ja einfach mal machen. Der hat so diesen, der ist so naturstoned immer. Der ist immer gut drauf, immer leicht heiser, wo du so spürst. Es ist auch manchmal anstrengend, so gut drauf zu sein, wenn man in der Union ist. Aber der hat einfach so, ja, Feuer im Hintern.
Aber er gehört auch so zu den Typen, die immer in ihrer Sprache so eine gewisse Aktivität mit einer sehr schnell daraus folgenden Konsequenz simulieren oder suggerieren. Ja, wir hören nochmal ein Zitat von ihm.
Da sind wir doch mal ehrlich, wir haben das teuerste Gesundheitssystem und das mit am ineffizientesten. Wir haben immer noch über 90 Krankenkassen, die in der Regel die gleichen Leistungen anbieten. Ich finde, 10 Krankenkassen in Deutschland reichen. Ich habe nichts gegen Wettbewerb, aber so richtigen Wettbewerb gibt es nicht unter den Krankenkassen. Die Leistungen sind gleich. Und wenn ich die horrenden Verwaltungssummen sehe, auch da müssen wir ran.
Das wird zu einigen Verwerfungen führen. Die Forderung könnte ich mir vorstellen, vor allem bei den Krankenkassen.
Das ist womöglich mir völlig auch beim egal. Ich bin nicht für die Krankenkassen verantwortlich, sondern für die Volkswirtschaft in Deutschland. Ich bin Volksvertreter.
Wow.
Oder?
Mein Hai, das ist aber mal hier.
Was macht das mit dir?
Mit der Faust auf dem Tisch.
Oder?
Das ist auch verbal so gebaut, dass, wenn Publikum da wäre, Begeisterung durchaus entstehen könnte.
Ja.
Wie er anfängt, wo er am Anfang sagt, jetzt sind wir mal ehrlich. Das suggeriert ja schon, jetzt mal Klartext. Jetzt kommt Klartext. In einem Kontext, wo sonst drumherum geredet wird, rede ich jetzt mal auf den Punkt. Und dann am Ende, ich bin Volksvertreter. Also wirklich auf so einen Grundbegriff dann zurückgehen und zu sagen, ich bin nicht für die Krankenkassen da, sondern für die Menschen. Das ist was, wo in amerikanischen Filmen man aufsteht und klatscht.
Da ist auch so eine gewisse, genau, so eine Bierzeltqualität.
Ja.
Und
ja,
diese Bierzeltqualität würde ich zum Beispiel auch von diesem, ich sage immer, operative Hektik ersetzt geistige Windstille, das würde ich zum Beispiel, da würde ich zum Beispiel auch Markus Söder noch zuzählen.
Ja, unbedingt. Der Lindemann und der Söder, die sind beide auf der nach oben offenen Passau-Skala ziemlich im oberen Bereich tätig.
Wen würdest du jetzt parteiunabhängig noch in diesem Politiker-Sprechtypus ansiedeln?
Oh, wer kann das noch? Naja gut, Kubicki ist auch auf seine Art und Weise so ein Typ, ne? Also so, das sind so diese verbalen Flakgeschütze. Spahn kann das auch auf eine sehr...
Ich glaube, oder können wir gleich drüber diskutieren, den habe ich gleich nochmal, ich hätte den woanders eingeordnet. Ich finde ja...
Nee, hier, weißt du, wer das noch kann? Gregor Gysi.
Ja.
Gregor Gysi kann das noch, der hat das auch drauf.
Und
Heidi Reicheneck hat's und Kevin Kühnert kann das auch.
Konnte es auch. Und Robert Habeck war durchaus auch jemand, der diesen, wir erinnern uns an seine große Abschiedsrede im Bundestag, wo er gesagt hat, alles was da jetzt kommt, ihr werdet euch noch umdrehen. Das ist so eine ganz gewisse Form von klarer Kante, die, glaube ich, sehr gut ankommt. Aber am Ende des Tages bin ich mir immer nicht sicher, ist sie auch wirklich verbindlich?
Genau, also ist sie untermauert mit Aktivität, mit Aktion, mit Handeln?
Ja.
Weil reden kann man ja viel.
Genau, und deswegen hören wir jetzt nochmal als Beleg für diese Theorie, wie es dann manchmal bei diesem sehr klare Kante-Typen nach hinten raus schwierig wird, hören wir nochmal den Lindemann.
Leistung muss sich lohnen, aber jetzt ist der Eindruck entstanden, die Arbeitgeber werden dafür verantwortlich, dass die Entlastung der Arbeitnehmer kommt. Wir sind der Staat und wir müssen als erstes sparen und als zweites sparen und als drittes sparen. Ich persönlich bin dafür, dass wir die Prämie nicht nur in diesem Jahr erlauben, sondern auch auf 2027 ausweiten, dass man die Chance hat, in den nächsten anderthalb Jahren sie vielleicht zu nutzen, aber nur dann, wenn man kann. Zum Beispiel, wenn es mal Auftragsspitzen gibt, oder geben sollte, ich hoffe es, und man Überstunden steuerfrei und sozialversicherungsfrei damit begleichen will. Auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, aufpassen. Es kann beispielsweise nicht sein, dass die Arbeitgeber, und das sind die meisten, die haben einfach nicht das Geld, um es jetzt auszuzahlen, es nicht an ihre Arbeitnehmer auszahlen können, aber gleichzeitig der Staat es an Beamte auszahlt. Das muss absolut verhindert werden. Das ist keine Beamtenschelte. Wir brauchen Polizisten, wir brauchen Richter und Staatsanwälte. Aber es kann nicht sein, dass dann die Steuergelder der Selbstständigen genutzt werden, damit Staatsbedienstete die Prämie bekommen.
Also ganz kurz zum Kontext, das habe ich vergessen in der Einleitung zu sagen, es geht um diese berühmten 1000 Euro, die der Merz gesagt hat, die können Arbeitgeber an ihre Arbeitnehmer zahlen, und dann ist ja die Industrie auf die Barrikaden gegangen, seid ihr eigentlich bescheuert, wir haben ja eh kein Geld mehr, und dann haben die ja gesagt, du, alles kann, nichts muss und so. Und ich finde, hier wird nämlich Lindemann wunderbar mit den Konsequenzen dieser klaren Kante-Politik konfrontiert er sich quasi selber argumentativ.
Ja, klar.
Und dann merkt man, wie es nach hinten doch sehr, sagen wir mal, dünn zwischen den Beinen runterläuft.
Ja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, fängt er ja an, dass er sagt, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Arbeitgeber die Arbeitnehmer in der Krise unterstützen müssen, wenn der Staat so viel Geld ausgibt. Aber er spricht dann ja wieder für dieses Modell, dass es diese Möglichkeit gibt, freiwillig.
Wenn die irgendwann mal wieder viel Geld haben oder mal eine Spitze gibt, dann könnte man ja, also auf anderthalb Jahre, und bitte, bitte konfrontieren Sie mich nicht weiter mit politischen Entscheidungen, die meine Partei mitgetragen hat.
Aber das ist ja ein extremer, das ist ja ein Spagat in fünf Richtungen, den er da macht.
Aber er verliert sich ja völlig in seinen Argumenten. Und merkt aber nach hinten raus, ich muss jetzt noch, ich würde fast sagen, er wirkt eher wie so ein Ordnungspolitiker, also jemand, der dann sehr auf die, also wo er dann sagt, also es kann aber dann nicht sein, dass die Beamten, also auch wenn Polizisten, Staatsanwälte sind total wichtig, aber es kann dann nicht sein, dass die dann Geld kriegen. Also man merkt bei diesem Typ klare Kante, dass das sehr bierzelttauglich ist.
Also sind viele Kanten dann.
Sind viele Kanten, aber in dem Moment, wo es natürlich dann immer in Berührung mit Realität kommt, da wird's dann argumentativ, sagen wir mal, sehr wässrig.
Und kleinteilig. Und er widerspricht sich dann ja auch selber.
Ja, und was du gerade sagst mit dem Kleinteilig ist nämlich total interessant, weil es nämlich wiederum wieder einmal zeigt, dass eben Politik und gerade Demokratie eben so kleinteilig, so differenziert ist, dass dieser Typus Politiker, Linnemann, Kubicki, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, zwar beim Volk sehr beliebt sind oder auch immer Eindruck schinden und so eine gewisse Bierzelt-Credibility haben, aber es funktioniert eben nicht so richtig im täglichen Prozess.
Ja, und das ist doch das große Problem dieser ganzen Regierung Merz, dass eine Erwartungshaltung in den Raum gedrechselt wird, die innerhalb kürzester Zeit in sich zusammenfällt. Das heißt, das Erwartungsmanagement dieser Regierung ist ja total mies. Das ist ja das Schlimmste eigentlich. Ich glaube, würde man ein bisschen realistischer das Ganze versuchen zu schildern. Man kann ja immer noch klare Kante machen. Aber man kann ja zumindest mal überlegen, was ist im Ansatz auch politisch zu erreichen, bevor man irgendwie große Erwartungen weckt. Ich habe immer das Gefühl, wenn der Merz Erwartungen weckt, fallen die Erwartungen ins Koma.
Merz übrigens auch klar zu der Gruppe klare Kante. Ja, ja, also links ist vorbei jetzt. Also da ähneln sich auch Merz und Linnemann sehr. Und wir kommen jetzt zu einem zweiten Typus. Das ist der Typ, der die schmierige Seite des Geschäfts schon ein bisschen besser kennt, trotzdem immer noch zeigen will, klare Kante, auf die eigenen Erfolge total hinweisen will, es aber verbal immer so formuliert, dass ihn niemand wirklich an den Sätzen greifen kann und für das, was er gesagt hat, verantwortlich machen kann. Und da gibt's natürlich einen König in dieser Sparte und das ist Jens Spahn.
Wieso wirkt diese Koalition so wie ein Paar, das eigentlich immer auf verschiedenen Hochzeiten tanzt?
Es ist ja beides. Also wenn ich auf die ersten 12 Monate schaue, die wir jetzt ja Anfang Mai miteinander haben werden in dieser Koalition, ist vieles auch entschieden. Mehr, glaube ich, als manch einer erwartet hätte. Im wirtschaftlichen Bereich, Energiekosten, aber auch gerade beim Thema Migration, ein neuer Wehrdienst. Vieles entschieden, aber ja, es reicht noch nicht. Es reicht vor allem angesichts der wirtschaftlichen Lage nicht. Die ist brutal. 3 Jahre Rezession, Stagnation. Viele spüren ja auch im Portemonnaie die Kaufkraft, inflationsbereinigt ist.
Das ist ein Grund, sich nicht zu verstehen?
Nee, wir verstehen ja uns so, dass wir viel entschieden haben. Aha. Gleichzeitig reicht es an entscheidender Stelle noch nicht. Und es ist ja gelegentlich mühsam und anstrengend, den Kompromiss zu finden, die Entscheidungen zu finden, die mehrheitsfähig sind und den entscheidenden Unterschied machen. Es reicht ja nicht, wenn wir mit uns selbst zufrieden sind. Es muss ja vor allem in der Sache was besser machen. Und das ist in diesen Tagen gelegentlich anstrengend. Ich hätte gerne etwas weniger öffentliches gegenseitig Auffordern von Ministern, was der jeweils andere zu tun hätte, sondern einfach gemeinsames Arbeiten. Aber natürlich diskutieren wir in dieser Koalition auch die Fragen, die die Gesellschaft bewegen. Wenn Sie nur das Allerakuteste nehmen, zum Spritpreis habe ich ungefähr 1738 Ideen und Vorschläge bekommen, was wir tun oder nicht tun sollen. Am Ende müssen wir entscheiden.
Aber merkst du, Jens Spahn ist jemand, der auch immer über den Sachen so ein bisschen schwebt.
Ja, er also ist nicht Teil dieser.
Beschreibt genau und sagt, ich bekomme die Vorschläge, ich lenke, ich bewerte, aber ich habe nie eine wirkliche Verantwortung. Und das war ja auch immer zum Beispiel seine Taktik bei diesem gigantischen Massenskandal, der ihm ja immer noch an den Haken klebt. Da war ja auch immer, ich wusste nicht, weiß nicht, ich wollte den Bericht gar nicht lesen, ich wollte es nicht wissen. Also Jens Spahn ist drum bemüht, ganz klar zu sein, aber jederzeit zu sagen, ich habe keine Ahnung, warum ich hier gerade mit runtergelassener Hose stehe. Da muss irgendwas passiert sein, was ich nie mitbekommen habe.
Also er ist das Modell an die Wand genagelter Pudding.
Ja, und zwar auf eine ganz unangenehme Art und Weise, weil dann natürlich ein extremes Machtkalkül hintersteckt. Man merkt an der Sprache bei ihm auch immer, da geht's jemandem total darum, in einer machtvollen Position zu bleiben, sich immer alles offen zu halten, aber dem geht's am Ende des Tages um die Position, um eine elementare Position innerhalb eines Machtgefüges. Deswegen hat er ja zum Beispiel, nachdem er dann kein Gesundheitsminister war, es hat ja keine, ich glaube, es waren nicht mal 8 Wochen oder so, da saß der plötzlich in Talkshows und hat über Energiepolitik gesprochen.
Naja.
Und war plötzlich der Energieexperte, der mit dem gleichen phrasendrescherischen Wortquatsch die Geschichten erzählt hat, die er vorher über Gesundheit erzählt hat.
Also eigentlich ist er das schlechte Beispiel für das, was wir vorhin über die FDP gesagt haben. Er sucht sich immer unbeackerte Politfelder, wenn er merkt, dass ein Feld umgekippt ist. Also wo nichts mehr zu holen ist. Und dann versucht er umzuschwenken.
Und in diesen Typus fällt für mich zum Beispiel auch noch ein Christian Lindner.
Ja, ja.
Wer würde dir noch da rein? Hast du jemanden zum Beispiel aus der AfD für diesen ersten Politikertyp oder für den zweiten, wo du sagen würdest, das würde passen? Also ich finde, für den ersten Politikertyp, den wir hatten, Linnemann, würde definitiv Alice Weidel noch reinpassen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja gut, aber dann wäre der zweite... Der Typ jetzt, Typus, wo wir jetzt eben von Spahn sprechen, meinst du, ist der Chrupalla so ein bisschen...
Hab ich gerade auch kurz überlegt.
Ja, könnte
so ein bisschen hackelt, aber ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, oder?
Der versucht auch auf die Felder zu gehen. Also versucht auch in anderen Politbereichen irgendwie einen Punkt zu machen. Und ja, sich nie so festnageln zu lassen auf den Rest der Partei.
Siehst du so einen Machtorientierten bei der Linken? Also wer bei den Linken natürlich immer ganz groß mit wahnsinnigen Forderungen draußen war, es wäre dann aber für mich auch noch eher der erste Politikertyp, war Jan van Aken.
Ja, das ist eigentlich auch eher eins, Kategorie eins, so dieser klare
aber
Kante.
Aber wen siehst du, dieser Strippenzieher, der an dem man nicht vorbeikommt, den eigentlich alle weghaben wollen, aber irgendwie sitzt er so tief im Netz. Siehst du noch jemanden?
Es haben momentan nicht viele Parteien Spahn. Das ist ja auch...
Ich finde es ja manchmal so ein bisschen, aber der ist jetzt aus der aktiven Politik schon ein bisschen raus, aber ich finde, es hat schon auch ein bisschen was von Sigmar Gabriel.
Ja, ja, hast recht. Du, aber wenn du so willst, hat es auch ein bisschen was von Gerd Schröder.
Mhm.
Der ja auch immer so die Distanzierung zur eigenen Partei genommen hat aus so einer... Ja, oben drüber Position.
Mhm.
Also es war immer so, ich weiß, was die Sozialdemokratie eigentlich braucht und was die da machen, meine kleinen Sozis da. Das ist halt oftmals Blödsinn und ich weiß eigentlich besser. Das ist ja so diese Position, die Spahn jetzt hier macht, dass er sich so als der Erziehungsberechtigte im Raum darstellt, der Erwachsene im Raum.
Der, alle wissen natürlich, und nicht ist. Der wenn ja. man sich das gesamte Bild anschaut, eigentlich... ja so viel auch zerstört und kaputt gemacht.
Natürlich.
Hat. Also die Kanzlerwahl, der erste Durchgang, dann Mehrheiten als Fraktionsvorsitzender nicht organisieren können. Brosius Gersdorf, also all diese Geschichten. Und der schafft's aber immer wieder, sich dann auch, das war jetzt ein Ausschnitt von Mioska, wo es dann um den Zustand der Koalition, der dann so erzählt und man denkt da, ja, also die haben da wirklich ein Problem. Zum Glück gibt's da diesen klugen, neutralen Beobachter Jens Spahn, wo man sagen muss, aber alles, was ja auch an Kommunikation zwischen CDU und SPD im Moment nicht funktioniert, ist ja deine Verantwortung.
Natürlich.
Weil du deine Fraktion nicht unter Kontrolle kriegst und offensichtlich nicht in der Lage bist, einen Kommunikationskanal mit der SPD aufzubauen, der nachhaltig ist und der nicht permanent, also dieses Bild der kaputten Koalition, was wir heute haben, ist ja zum großen Teil auch Jens Spahns Leistung.
Also oder Nicht-Leistung. Ja. Ja. Und was er auch macht, das ist mir auch aufgefallen, er versucht immer so ein bisschen, ich glaube, es gab mal so einen Begriff Edgelord, ein Edgelord zu sein. Immer so abseitige Meinungen zu platzieren. Mal mit was ganz Krassem um die Ecke zu kommen. Mal so ein Hot-Take rauszuhauen. Und das hat er ja bei dieser Mioska-Sendung auch versucht, indem er mit seiner Kernkraft-Idee da um die Ecke kam wieder. Wo er erzählt hat, ja, also diese AKWs, die wir da haben, mit genug Geld kriegt man die wieder hin. Ja, das muss doch mal offen diskutiert werden, wo Mioska ihm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann einen Clip vorgespielt hat, dass Merz gesagt hat, na also diese AKWs, die sind weg, da passiert nichts mehr. Und wo er dann ziemlich mit leeren Händen da saß, weil wenn selbst sein Merz sagt, ist Quatsch, kann er jetzt ja nicht sagen, das ist eine Diskussion, die aber mal unbedingt geführt werden muss. Der hat sich jetzt vorgestellt, das ist sein neues Pferd, das er reiten kann, dass er so als so der flammende Verfechter des Wiederanschließens der AKWs jetzt durchs Land reiten kann, um einfach nur Gesprächsstoff zu erzeugen.
Ja, so, und dann kommen wir jetzt zum dritten und letzten Politikertypen, den ich meine, identifiziert zu haben. Und das ist, also während er Nummer zwei schon noch so dieses Macht und Kraftvolle in der Sprache hat, aber sich alle tun, kommen wir jetzt zu dem Typen, also so ein Typ von Politiker, das ist im Prinzip eine argumentative Drehtür. Da ist permanent alles möglich oder wie er sonst genannt wird.
Lars Klingbeil.
Das war seine Anmoderation auf dem großen Sozenkongress, wo sich alle Sozis der Welt getroffen haben. Da wurde er so anmoderiert.
Lars Klingbeil.
Lars Klingbeil.
Das ist für mich der neue Name. Lars Klingbeil. Und jetzt hören wir mal, wie Lars Klingbeil in Bezug, da geht's um Tankrabatt und so, wie Lars Klingbeil reagiert, wenn er mit eigenen Aussagen konfrontiert wird.
Herr Klingbeil, wichtig ist, dass wir das Geld nicht mit der Gießkanne ausschütten, sondern diejenigen mit kleinen und mittleren Einkommen gezielt entlasten. Wer hat's gesagt?
Es ist auch richtig im Grundsatz.
Sie haben es gesagt.
Es ist richtig im Grundsatz.
Vor 4 Jahren, als Finanzminister Lindner einen Tankrabatt vorgeschlagen hat.
Und jetzt gerade, und das habe ich ja auch sehr öffentlich gesagt, waren wir in der Lage, auf den Krieg im Iran, den wir nicht angefangen haben, den wir nicht zu verschulden haben, aber den Millionen Menschen gerade an der Tankstelle spüren, darauf zu reagieren. Und das, was wir entschieden haben an dem Wochenende, als wir diskutiert haben, war nicht den Weg der Pendlerpauschale oder andere Dinge zu gehen, sondern etwas zu machen, was schnell spürbar auch gesehen wird, was die Menschen sehen. Das ist, ich will es ganz klar sagen, es ist keine Sache, von der ich zu 100% überzeugt bin. Und es gibt Kritik, die berechtigt ist an diesem Instrument. Aber es hilft und es ist richtig, dass Politik etwas tut.
Also das sind zwei Sachen. Also ich bin nur wirklich, du weißt, ich bin ja wirklich kein Fan von Christian Lindner. Aber man muss ihm schon zugute halten, der Tankrabatt, das war damals während Corona, während Covid. Also auch da gab es ja diese Extremsituation.
Na klar.
Also genau. Und was ich bei für mich bezeichnend und für mich bezeichnend ist aber folgende Formulierung von Lars Klingbeil. Das habe ich sehr öffentlich gesagt.
Ja.
Also erstens gibt's verschiedene Stufen von Öffentlichkeit. Und zweitens, also was?
Ich glaube, er will damit Transparenz vermitteln. Er will sagen, hier ist er nicht ertappt worden. Also es wirkt ja erst so, als ob die Journalistin ihm eine Falle stellen möchte. Das ist natürlich auch so, ja, wenn er jetzt was macht, was er noch abgelehnt hat vorher. Und um zu dokumentieren, nee, ich bin hier nicht in eine Falle getappt. Ich war immer öffentlich damit, ganz öffentlich. Also hier kann man mir gar keine Falle stellen. Er will damit vermitteln, ich bin nicht erwischt worden, obwohl er erwischt worden ist.
Aber es ist doch eine grauenvolle Form von Kommunikation.
Ganz schön.
Also da wird einem ja schon, da wünscht man sich ja schon beim Hören den Kubicki zurück.
Ja, was würde ich mir wünschen? Wir können jetzt hier viel rummeckern. Wenn wir jetzt Berater wären von Klingbeil und könnten ihm aufs Ohr jetzt was geben, was sagst du lieber? Ich finde, man hätte das offensiv spielen müssen. Also einfach klarer sagen, du hast recht. Es ist eigentlich im Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe, statt sich wieder so darum zu manövrieren und so zu vermitteln, na, im Grunde habe ich das immer gemeint, auch wenn es vielleicht damals nicht so geklungen hat.
Ja, also dieser dritte Typ, diese politische Drehtür, die ist extrem schwammig. Jetzt sagst du so ein bisschen, man würde sich fast Typ 1, also den klare Kante wünschen. Ich bin ja eigentlich in der Kommunikation noch auf einem anderen Schiffchen unterwegs, dass ich manchmal denke, wie wär's denn mit einer klaren historischen Einordnung? Ich habe das damals gesagt, aus den und den Gründen.
Genau, genau.
Und jetzt sehe ich das aus den und den Gründen so.
Genau, richtig. Das wäre super. Also eine Selbstreflexion.
Und vor allen Dingen auch gar nicht den Leuten irgendeine operative Hektik zu versprechen, sondern klar anzusprechen, was auch möglich ist. Also was auch mit so einem Koalitionspartner möglich ist. Ich verbinde da innerlich auch so ein reines Weineinschenken mit, aber eben nicht auf dem Linnemann-Level, sondern auf dem Level, wie sich normale, erwachsene Menschen miteinander unterhalten. Aber das wird bei Klingbeil wirklich, also es wird immer schlimmer. Wir hören ein letztes Zitat.
Was wollen Sie denn tun?
Ja, aber es gibt ja einen Kurs, den Bärbel Baas und ich jetzt auch seit einem Jahr in der SPD konsequent gehen. Es ist sehr einfach, Vertrauen zu verlieren. Es zurückzugewinnen kostet sehr viel Kraft. Das spüren wir gerade auch. Aber wir haben die Partei personell neu aufgestellt. Wir haben sie auch programmatisch angefangen, neu aufzustellen mit dem Grundsatzprogramm. Und natürlich, und das hat der erste Beitrag gezeigt, das will ich nochmal sagen, gibt es auch inhaltliche Konflikte. Ich sage sehr klar, die SPD ist die Partei der Arbeit. Und wenn es dann zum Beispiel um die Frage geht, ob jetzt zigtausende Menschen in der Automobilindustrie ihren Job verlieren zu drohen, dann habe ich eine klare Entscheidung. Wir machen den Weg deutlich, dass die Industriearbeitsplätze in diesem Land erhalten bleiben. Wenn es darum geht, dass Millionen Pendler bedroht sind durch hohe Energiekosten, da rede ich von der Pflegekraft, da rede ich vom Facharbeiter, da rede ich von der Erzieherin, dann setzen wir durch, dass für diese Person etwas getan wird. Und das gefällt nicht jedem in der SPD, aber das ist der Weg, den ich gehen will, weil es unseren Menschen hilft.
Jetzt erklär mir doch mal, wem es in der SPD nicht gefallen sollte, wenn die Partei was für Pfleger und Arbeitnehmer macht. Also der versucht in dieser Drehtürsprache sich ein Profil zuzulegen und scheitert auch da wieder, indem er sagt, ja, wir haben uns also erstmal personell und jetzt versuchen wir auch noch inhaltlich und er versucht so eine Form von Führung zu simulieren und zu suggerieren. Und da steckt aber nichts dahinter.
Ja, vor allem, weil er jetzt hier so eine Maßnahme wie diese 17 Cent Tankrabatt versucht, sozialdemokratisch zu framen, als wäre das jetzt irgendwie eine Maßnahme, die auch wirklich im sozialdemokratischen Sinne den Arbeitern zugutekommt. Und es ist eine Maßnahme, das ist eine Gießkannenmaßnahme, die verpuffen wird. Und er versucht jetzt so zu drehen. Und das ist natürlich maximal schwach. Auch da wäre es einfach stärker zu sagen, okay, es war nicht mehr möglich, wir hätten was anderes vorgestellt, aber so ist es jetzt.
Und was mir aber bei diesem Kommunikationsstil der politischen Drehtür auffällt, ist, dass du diesen Typus vor allen Dingen in der SPD findest. Der Miersch. Ähnliche Form der Kommunikation. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Olaf Scholz damals auch. Ähnliche Form der Kommunikation.
Das war also, eigentlich der Urtyp, der Archetyp ist das eigentlich, der Olaf Scholz.
Das ist für mich eine tief bei den Sozen verhaftete Form der Kommunikation. Und wenn sie die nicht unter Kontrolle kriegen, dann wird Sigmar Gabriel am Ende Recht behalten.
Mein Eindruck ist, dass die Sozialdemokraten heute vor allen Dingen ein Problem haben, zu beschreiben, wozu es sie eigentlich gibt. Mhm. Und Wählerinnen und Wähler, die in alle Richtungen weglaufen, scheinen das gleiche Problem zu haben.
Das war grundlos gute Laune für heute.
Es war ein Fest mit dir, Tobi. Es war ein Fest mit euch. Wenn euch die Show gefallen hat, dann liked uns, lasst uns ein Abo da. Erzählt euren Freunden und Familie von diesem Podcast. Ladet sie ein, diesen Podcast auch zu hören.
Oder zu den Live-Terminen.
Oder zu den Live-Terminen. Ja. Oder aber ihr wollt uns Feedback geben, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder schickt uns eine Sprachnachricht an www.speakpipe.com/ggl. Ihr findet diese Links aber auch alle auf grundlosgutelaune.de, auf unserer Oberseite, sag ich mal, wo man alles findet, was so mit uns zu tun hat.
So, lieber Tobi, hast du noch einen Rausschmeißer für uns?
Jawohl, der Journalist Markus Feldenkirchen hat eine Dokumentation gemacht über Philipp Amthor. Er war also über mehrere Monate mit Philipp Amthor unterwegs und da bin ich heute über einen ersten Ausschnitt aus dieser Dokumentation gestolpert, den ich dir, lieber Philipp, und euch da draußen nicht vorenthalten möchte.
Seit 2 Jahren sind Voss und Amthor ein Paar. Heute besuchen sie ihre Berliner Lieblingsbuchhandlung und wollen sich mit neuem Lesestoff versorgen.
Also ich wollte, aber ich weiß gar nicht, ob das schon erschienen ist, von dem Jan Werner Müller, dieses neue über demokratische Ästhetik.
Okay. Mhm. So, und jetzt bin ich dran. Mhm. Bei mir ist einmal, das ist auch gerade erschienen, bei Surkamp von Thomas B. Dorf, Bodenlos situiert. Und dann von Caroline Arni. Wir, nicht wir, frühsozialistischer Feminismus bei Wagenbach.
Leichte Lektüre scheint im Hause Voss Amthor nicht allzu gefragt zu sein.
Das war die 58. Folge Grundlos Gute Laune mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Ich kaufe mir jetzt in Amthors Lieblingsbuchhandlung den neuen Band von Bobo Siebenschläfer. Tschüssi!